Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, es gibt zwei Worte, die dir im Leben viele Türen öffnen werden. Ziehen und drücken. Das las ich neulich im Vorbeigehen auf einer Postkarte. Ich persönlich hätte ja auf Bitte und Danke als Türöffner getippt, aber Ziehen und Drücken hat natürlich seine ganz handfeste praktische Richtigkeit. Türen, die sich uns im Leben öffnen, sind sehr wichtig. Ebenso wichtig ist aber, was wir auf der anderen Seite vorfinden, wenn wir die Tür geöffnet haben und eingetreten sind. Was für einen Raum, was für eine Atmosphäre, was für Menschen befinden sich dort. Auch nach jetzt fast 2 Jahren Tätigkeit hier in St. Petri geht es mir immer noch so, dass wenn ich jetzt nicht gerade sonntags morgens früh, aber zum Beispiel an einem anderen Tag in der Woche mitten am Tag diese Kirche betrete, von draußen komme, wo es rauscht und das volle Leben tönt, ich dann hier drin bin und ja, sehr berührt und ergriffen bin von dem, was mich dann hier umfängt, wenn ich hereinkomme, dann scheint sich eine andere Welt zu öffnen. Es ist ruhig, irgendwie verlangsamt. Das rauschende Leben bleibt erstmal draußen. Erst nach einer Weile hört man dann doch wieder die Töne, die vom Straßenverkehr oder von der Straßenmusik oder von den Menschen, die sich draußen bewegen. Man tritt ein, setzt sich hin und ist erstmal mit sich allein, vielleicht auch mit Gott. Das, was einen wirklich bewegt, kommt hoch in so einer Atmosphäre, die alles aufnimmt und einen mitnimmt mit allen Fragen und Freuden und Sorgen. Vielleicht erleben Sie das ja ähnlich, hier oder in anderen großen Kirchen, mitten in großen Städten, die laut sind, in der Menschen eilig durch die Straßen gehen und dann öffnet man die Kirchentür und tritt ein. Die Stille, leuchtende Fenster vielleicht, der Raum, die Musik, das gesprochene Wort, sie bringen einem die Botschaft Gottes nahe. Ich bin hier. Ich bin für dich da. Und mehr ist erstmal nicht. Ein anderer Raum. So ähnlich wie das Betreten einer Kirche, eines anderen Raums, das sich hineinbegeben in eine andere Sphäre, muss man den heutigen Predigttext verstehen und sich die Wirkung vorstellen, die er auf die Hörer haben sollte. Ich lese ihn nochmal aus dem Hebräerbrief. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Der Hebräerbrief wurde so circa 90 nach Christus von einem Autor, der anonym geblieben ist, in Rom verfasst. Nicht für eine spezielle Gemeinde, sondern für alle Christinnen und Christen insgesamt, die allerdings oft, so würden wir heute sagen, dem Bildungsbürgertum angehörten. Und der Brief versteht sich als Trostbrief. Die Versprechung, das war die damalige Situation, die Versprechung des Anfangs hatten an Kraft verloren. Jesus Christus scheint weit weg, aufgefahren in den Himmel eben. Seine Wiederkunft verzögert sich, die Hoffnung lässt nach. Viele werden müde, manche verzweifeln. Der Gegendruck wächst. Verfolgungen drohen und schwächen die einzelnen Gemeinden und einzelne Christinnen und Christen. Andere Religionen und Weltanschauungen scheinen deutlich attraktiver, weil vielleicht auch nicht so gefährdet. Die Versuchung, von Gott und dem Glauben abzufallen, ist groß. Der Brief will ermutigen, will auf die drängenden Fragen der Christinnen und Christen damals antworten. Und wenn man genau hinhört, dann sind es auch die Fragen, die wir wahrscheinlich heute haben. Wie vertreten und leben wir unseren Glauben in einer gleichgültigen oder manchmal sogar ablehnenden Umgebung? Was macht es attraktiv, in der Kirche Jesu Christi zu sein und zu bleiben, auch gegen Widerstände? Wo kommt uns Hilfe zu, wenn das Leben schwer und unser Glaube kraftlos wird? Antworten, trösten, ermutigen. Und dabei setzt der Autor ganz seelsorglich nicht bei den Schwächen der Glaubenden an. Das kennen wir ja auch aus manchen Bibeltexten, dass erst einmal aufgezählt wird, was alles nicht funktioniert. Aber in diesem Falle setzt der Autor bei den Stärken der Glaubenden ein, beziehungsweise bei der Stärke. Er stellt ihnen nämlich den auferstandenen Christus vor Augen und zeigt das und was sie eigentlich an ihm haben. Christus, so sagt er, der große hohe Priester, das ist eure Stärke schlechthin. Das ist die eine Stärke, die ihr habt und die ihr braucht und die da ist. Für uns ist dieses Bild vom Hohepriester wahrscheinlich fremd, ein ausgestorbener Beruf und selbst wenn man noch eine Vorstellung davon hat, was es bedeutet, irgendwie weit weg. Wie kann etwas oder jemand, der weit weg scheint, eine Stärke sein? Aber damals hat man gut verstanden, worum es ging. Der Hohepriester war im Judentum so etwas wie eine Tür zu Gott. Der Zugang zu einer anderen Sphäre, der Zugang zu einem anderen Raum. Er war ein besonders hoher und herausgehobener Amtsträger im Tempel in Jerusalem. Nur er durfte die inneren Räume des Tempels betreten. Er brachte Opfer dar und vor allem betete er für das Volk, für die Gläubigen. Einmal im Jahr am Versöhnungstag betrat er und nur er das Allerheiligste. Es war der Ort, wo die Lade Gottes stand. Der Ort, von dem man glaubte, dass Gott dort insbesondere und in besonderer Weise präsent ist. Niemand außer dem Hohepriester durfte hineingehen in diesen abgeschirmten und stillen Raum der greifbaren und doch unbegreiflichen Gegenwart Gottes. Jesus, so versucht uns der Hebräerbrief zu sagen, hat den Zugang zu Gott für alle geöffnet. Er ist sozusagen die Tür zu Gott. Und sie ist nun für jede und jeden von uns aufgetan. Und nicht nur das. Es ist nicht nur die Tür aufgetan, sondern, so steht es da ja auch, der Himmel ist durchschritten. Der Weg ist sozusagen bereitet. Das stelle ich mir so vor wie ja, so ein Guide, ein Führer oder jetzt manchmal beim Wintersport die Vorspringer oder Vorläufer, die die Loipe irgendwie gut befahrbar machen oder eben einen Weg gangbar machen und ausforschen. Die Tür ist geöffnet und der Himmel ist durchschritten. In diesem Sinn ist Jesus ein Hohepriester. Und er war in besonderer Art und Weise geeignet, den Zugang zwischen Gott und Mensch dauerhaft zu öffnen, weil, so sagt es der Predigttext, ihm nichts Menschliches fremd war, aber auch nichts Göttliches. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Das ist eine gewaltige Aussage. Gott bleibt nicht der majestätisch Erhabene, Unbegreifbare, auch wenn die Sprache des Hebräerbriefs zugegebenermaßen dies manchmal so ein bisschen vermittelt. In Christus, der versucht worden ist wie wir, kommt Gott auf Augenhöhe mit uns. Selbst unsere peinlichsten Abgründe sind ihm nicht fremd. Davon dürfen wir ausgehen. Er kennt Schwachheit und Verrat und Alleinsein und Leiden und Versuchung. Er hat dasselbe und noch mehr durchgemacht wie das, was uns den Schlaf raubt. Er hat gekämpft und geweint, er hat Blut und Wasser geschwitzt, er hat zu Gott geschrien und war zu Tode betrübt. Jesus leidet mit. Das Wort, das dort im griechischen Text steht, gibt es nur ein einziges Mal im Neuen Testament, Sympathein. Kommt uns bekannt vor, Sympathie, Sympathein, mit Leiden oder Mitfühlen und Sympathie, das Mitgefühl. Und das ist etwas anderes als das, was wir oft unter Sympathie ganz spontan verstehen, nämlich dieses spontan jemandem zugetan sein, spontan denken, ach, der ist aber nett. Das ist auch eine Bedeutung, aber die deutlich tiefere Bedeutung ist eben genau dieses Mitleiden und Mitfühlen und ist auch noch etwas anderes als das, was wir mit Empathie bezeichnen. Das ist Einfühlungsvermögen, also sich in jemanden hineinversetzen können und erfassen können, was jemanden bewegt. Sympathie, Mitleiden geht weiter, ist noch etwas anderes. Es ist verbunden mit einem beruhigenden und liebevollen Gefühl und Fürsorge. Das klingt hier auch ein, dieses einfach Dasein. Und wahrscheinlich hat ja jeder schon erlebt, wie gut es tut, sich jemandem anzuvertrauen, sich auszusprechen, sich auch mal ausweinen zu können oder einfach jemanden bei sich und neben sich zu haben, der da ist, ohne Worte und uns vielleicht einfach in den Arm nimmt. Das alles ist Sympathien, Mitleiden. Jesus leidet mit, jedoch ohne Sünde. Dieses ohne Sünde meint nun nicht, dass Jesus alles wie selbstverständlich, fehlerlos oder gar perfekt überstanden hätte, was auch ihm widerfahren ist. Ich glaube, das ist eine Falle, in die wir sehr, sehr häufig tappen, dass, wenn es zum Beispiel um die Versuchung Jesu in der Wüste geht, wir ganz selbstverständlich aus der etwas retrospektiven und glaubenden Perspektive herausdenken, na klar hat er diese Versuchungen bestanden, er war ja schließlich Jesus, Gottes Sohn, was denn auch sonst? Aber genau dann nehmen wir das Menschliche, das Menschsein Jesu nicht ernst. Denn dann, wenn es so klar, so selbstverständlich gewesen wäre und nicht auch ein anderer Ausgang denkbar gewesen wäre, dieser Versuchungen und alles Leids und alles Widerstands, den Jesus erlebt hat, dann wäre er ja sozusagen nur zum Scheinmensch gewesen und damit das Mitleiden eigentlich bedeutungslos. Wir müssen das, wie wir, schon ernst nehmen. Und das heißt, es stand eben nicht von vornherein fest, dass Jesus aus den Versuchungen heil herauskommen würde. Die Versuchungen haben ihm sehr wohl zugesetzt, wie eben vieles andere auch. Die Sündlosigkeit Jesu ist keine Qualität, die er gleichsam von Natur aus als Gottes Sohn mitgebracht hätte, sondern die Sündlosigkeit besteht in immer neu zu bewältigenden Entscheidungssituation, darin, sich dann eben seiner Sendung, seinem Auftrag gemäß zu entscheiden. Die Sündlosigkeit besteht in immer neu zu erringenden Ja zu dieser Sendung, egal wie schwierig es ist. Er hat das alles mitgemacht, ohne sich von Gott abzukehren. Das ist der biblische Begriff von Sünde, Abkehr von Gott. Jesus hat ein menschliches, ein wirklich ernstzunehmendes menschliches Leben gelebt, bis in den Tod und den Zweifel an Gottes Gegenwart. Doch all das, ohne den Kontakt zu Gott abzubrechen. Und für uns bedeutet das, weil ihm nichts Menschliches fremd ist, weiß er so gut, wie schwer es ist, Versuchungen zu widerstehen und standzuhalten und nicht zu fallen. Und deshalb steht er uns auch nicht fassungslos wie so ein betrogener Liebhaber gegenüber, wenn wir unsere Gefährdungen nicht bestehen. Er hat nicht nur Mitleid, kann nicht nur nachempfinden, wie das ist, wenn wir aufgeben wollen, sondern er ist da, wirklich bei uns. Und dann heißt es eben nicht, in dem Moment, wo wir fallen und scheitern, reiß dich zusammen oder wird schon wieder, sondern ich weiß. Ich weiß, wie das ist. Ich bin da. Diese Nähe Jesu Christi, diese Sympathie, das ist wie eine Umarmung ohne viele Worte in dem Moment, wo wir fallen. Ich weiß, ich bin da. Jesus hält uns unser Versagen nicht vor, wie wir das gern anderen Menschen gegenüber tun. Er ist kein Moralist. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Aber Jesus findet sich auch nicht einfach damit ab, so nach der Melodie, man ist halt auch nur ein Mensch, wir können halt auch alle nicht so aus unserer Haut. Nein, Jesus nimmt uns nicht einfach so an, wie wir sind, und das war's dann, sondern er traut uns zu, dass wir andere werden. Das ist das, wo die Bewegung drin ist. Er traut uns zu, dass wir andere werden, die wir von ihm her immer schon sind. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Die Tür ist offen, der Himmel durchschritten. Deswegen können wir aufgeschlossen und gerade heraus zu Gott kommen und am Bekenntnis festhalten. Und dieses am Bekenntnis festhalten, das meint mehr als das Nachsprechen geprägter Texte, so wie zum Beispiel das Glaubensbekenntnis, sondern das meint das lebendige Einstimmen in das, was wir von Christus hören, mit Herzen, Mund und unserem ganzen Leben. Christus ist der sympathische Hohepriester. Lasst uns in seine Sympathie einstimmen und Mitgefühl füreinander einüben, wo wir fürsorglich und liebevoll füreinander sympathisch sind, da ist Christus gegenwärtig. In Familie, Gemeinde, Beruf, Schule, auf der Straße, an jedem noch so abgelegenen Ort, im Krankenhaus, an den Gräbern. Als Kirche und Christenmenschen haben wir Entscheidendes zu einer Kultur des Mitgefühls und einer sympathischen Gesellschaft beizutragen. Das ist das eine, was es heißt, am Bekenntnis festzuhalten. Und das Zweite, lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern, so wie jetzt zum Beispiel. Das ist ein Ort und eine Gelegenheit der Vergewisserung und der Stärkung und auch ein Moment, in dem wir uns bewusst machen können, wir sind nicht allein. Manchmal sind wir nur ein Paar, manchmal sind wir viele. Aber wir sind eine Gemeinschaft. Und das Dritte, was es heißt, am Bekenntnis festzuhalten, vor Gott dürfen wir alles sagen, was uns bewegt. Das sollen wir aber auch untereinander einüben und in Gemeinde und Gesellschaft fordern und fördern. das offene Gespräch über Glaubensthemen und Glaubenszweifel, den Dialog zwischen den Religionen, die faire politische Streitkultur. Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht und ein Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft und eben auch eine Grunddimension des christlichen Glaubens. Und auch hier gibt es einen wesentlichen Beitrag, den wir als Christinnen und Christen zur Gesellschaft beizutragen haben und wo wir sagen können, das ist es auch, was es attraktiv macht, zur Gemeinde Jesu Christi zu gehören. Die Tür ist offen. Der Himmel ist durchschritten. Treten wir ein, gehen wir los. Amen.